HR Info Wirtschaft.
Mit Daniel Bauer. Leere Plätze, leere Hallen. Wie geht es dem Sport? So habe ich die Sendung genannt. Und das ist zugegebenermaßen etwas übertrieben. Wenn man bei dem schönen Wetter auf die Anlagen schaut, dann wird da ja langsam wieder gebolzt und gerannt. Aber eben längst nicht so wie vor Corona. Und die Zuschauerränge in den Sporthallen und Stadien, die sind ja tatsächlich noch wie leergefegt. In der kommenden knappen halben Stunde will ich mich mit Athleten und Sportmanagern unterhalten. Mich interessiert vor allem, wie der Sport in Hessen wirtschaftlich durch die Krise kommt. Mein Verdacht ist ja, dass es längst nicht allen so gut geht wie zum Beispiel den Profifußballern. Was nicht heißen soll, dass nicht auch der Bundesliga-Fußball finanziell leidet. Ein kleines bisschen zumindest. Vor ein paar Tagen hat die Liga die Fernsehrechte bis zur Saison 24-25 meistbietend verkauft. 4,4 Milliarden Euro bekommt die DFL. Das sind 240 Millionen weniger als beim letzten Mal, aber immer noch eine ganze Menge. Das findet auch Liga-Chef Christian Seifert.
Ich glaube, das Ergebnis ist in diesen Zeiten, aber auch außerhalb dieser Zeiten, ein sehr gutes. Es gibt der Liga Planungssicherheit bis 2025 und da lege ich mich jetzt mal fest, das wird auch im Vergleich zu den anderen Top-Ligen in Europa, die in den nächsten ein oder zwei Jahren ihre nationalen Rechtevergaben vollziehen werden, wird sich dieses Ergebnis mehr als sehen lassen können.
Planungssicherheit ist hier bestimmt das Zauberwort. Die hätten andere Sportarten gerade auch gerne. Aber die Realität sieht komplett anders aus. Der Bundesliga-Fußball ist nun mal der einzige Sport, der ganz gut von den Fernsehgeldern leben kann. Auch Geisterspiele ohne Zuschauer lohnen sich. Der Handball, der Basketball, Eishockey und alle anderen brauchen die Zuschauer. Und wann die wieder in die Hallen dürfen, das ist im Moment noch eine unsichere Wette. Die Handball-Bundesliga ist die Wette vor ein paar Tagen eingegangen. Am 1. Oktober soll es mit der neuen Saison losgehen. Hoffentlich dann mit Zuschauern, sagt mir bei unserem Gespräch der Geschäftsführer vom Bundesligisten HSG Wetzlar, Björn Seib.
Ja, der Handball ist natürlich ganz anders aufgestellt als der Fußball. Also letztlich ist es so, dass wir gerade mal 5% unserer Einnahmen aus Fernsehgeldern generieren, dafür aber fast 35-40% aus Ticketeinnahmen. Im Fußball ist es fast umgedreht und dementsprechend brauchen wir natürlich als Handball auch die Zuschauer in unserer Halle, um wirtschaftlich überleben zu können, denn letztlich ist es so, Corona hat ja in allen Branchen Auswirkungen, also dementsprechend auch bei unseren Sponsoren. Wir werden auch von dieser Einnahmenseite oder auf dieser Einnahmenseite Einbußen erleben bei allen Clubs und dementsprechend brauchen wir natürlich als Kompensation mindestens 50% Zuschauereinnahmen, damit wir irgendwie über die Runden kommen. Und das muss das Ziel sein, mit der Politik eben über Konzepte zu sprechen, die das zulassen.
Können Sie mir einen kleinen Einblick geben, wie hart hat die Corona-Krise die HSG bislang getroffen? Wie spitz auf Eck müssen Sie gerade rechnen, auch für die Zukunft?
Ja, gerne. Also es ist natürlich so, wir müssen unterscheiden. Also wir haben ja jetzt am 30.06. eine Saison, die dann abgeschlossen ist. Also die letzte Saison ist unternehmerisch am 30.06. abgeschlossen. Und da haben wir sehr, sehr viel Unterstützung von unseren Sponsoren und Zuschauern und Dauerkarteninhabern erfahren, die eben verzichtet haben auf Rückzahlungen. Und dementsprechend werden wir diese Saison aller Voraussicht nach mit einem dicken, fetten, blauen Auge, aber irgendwie noch gut überstehen. Die kommende Saison sieht eben so aus, dass wir ja Stand heute zumindest in Hessen bis 31. Oktober gar keine Großveranstaltungen stattfinden lassen können. Die sind verboten. Und dementsprechend ist uns die Geschäftsgrundlage entzogen. Denn die Geschäftsgrundlage jedes Sportclubs ist es, Spiele mit Zuschauern stattfinden zu lassen, um Einnahmen zu erzielen. Wenn wir jetzt sehen, dass Corona eben unsere Sponsoren zum Teil hart trifft, die letztlich auch erstmal schauen müssen, dass sie ihre Unternehmen ordentlich weiterführen und ihre Mitarbeiter beschäftigen können, dann bleibt oftmals wenig Geld für Sponsoring. Wenn wir sehen, dass wir ohne Zuschauer zurzeit zumindest spielen müssen, dann bleibt da auch weniger Geld aus diesen Einnahmen und dementsprechend wird es eine ganz, ganz harte Zeit, weil der Sport wenig Möglichkeiten hat zu kompensieren. Im Sport wird generell außerhalb des Fußballs jeder Euro dreimal umgedreht und dementsprechend bleibt uns wahrscheinlich erstmal nichts anderes übrig, als mit unseren Mitarbeitern über Gehaltsverzichte oder Gehaltsreduzierungen zu sprechen, damit wir dieses Delta überhaupt ausgleichen können. Das heißt, das muss alles gut gehen, damit man überleben kann. Und wir stehen hier wirklich an einem absoluten Scheideweg aufgrund von Corona. Und das vorrangige Ziel der Ligen ist es eigentlich außerhalb des Fußballs zurzeit, alle Clubs auf den 30.06.2021 zu bringen und Insolvenzen zu vermeiden. Um nichts anderes geht's.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, es gibt ja auch durchaus sportartübergreifend jetzt eine Zusammenarbeit. Also es gibt da die Interessengemeinschaft Teamsport Hessen, die sich da gebildet hat mit knapp 20 hessischen Spitzenvereinen. Da sind Basketballer dabei, die Skyliners, Eishockey, die Kassel Huskies und viele mehr. Was hören Sie von den anderen Sportarten, von dem Vereinssport da, von den Ligen? Geht es denn allen ähnlich wie dem Handball oder was hören Sie von denen?
Ja, also es geht uns eigentlich allen gleich, denn wir sind alle gleich. Außerhalb des Profifußballs, der halt einen tollen Job macht und dementsprechend auch tolle Fernsehverträge hat, finanzieren wir uns größtenteils eben aus Sponsoring und Zuschauereinnahmen. Deshalb haben wir natürlich auch alle die gleichen Probleme, weil Corona trifft alle gleich. Und wir tauschen uns eigentlich seit Beginn der Krise aktiv aus im Hinblick auf Wissenstransfer, Informationstransfer, Know-how, weil wir wissen, wir müssen eben da als Freunde zusammenstehen und für den Profisport in Hessen kämpfen. Wir erfahren aber auch eine tolle Unterstützung aus Wiesbaden, das muss man sagen, vor allem voran aus der Abteilung Sport im Innenministerium und vom Landessportbund, die sich wirklich sehr um uns kümmern und uns versuchen zu helfen. Es wird auch wirtschaftliche Unterstützung für die Clubs geben und wir hoffen natürlich dann auch auf offene Ohren zu stoßen, wenn wir unser entsprechendes Hygienekonzept vorlegen, weil das Spielen mit Zuschauern ist das Wesentliche für uns, um langfristig überleben zu können.
Abschließend vielleicht noch, auch wenn es jetzt natürlich schwer ist, glauben Sie, dass man irgendwas Positives vielleicht aus der Krise auch vielleicht im kommenden Sommer, wenn es denn vorbei sein sollte, ziehen kann? Also Sie hatten ja auch schon gerade die riesige Solidarität unter den verschiedenen Sportarten noch angesprochen. Ist das was man vielleicht irgendwann mal rückblickend dann auch mitnehmen kann?
Ja, absolut. Ich nehme auch jetzt schon viel mit für mich persönlich, denn ich finde genau diese Solidarität aus dem Sponsoring, aus dem Sponsoren, aus dem Fanbereich, aber auch aus der Politik zeigt einem ja, dass die Arbeit, die man macht, wahrgenommen wird, ernst genommen wird und zeigt einem auch, wie wichtig der Sport für die Gesellschaft ist. Und das hilft einem, jeden Tag aufzustehen und in dieser Krise zu arbeiten. Und ich finde, man sieht zum Beispiel auch an dem Signal der Spieler, das sie gesetzt haben, als Corona losging, dass sie eben ihre Arbeitgeber dahingehend mit Gehaltsverzichten unterstützen. Dass wir eine große Sportfamilie sind, die, wenn es wirklich hart auf hart kommt, zusammenhält. Und das tut einfach gut.
HR-Info Wirtschaft.
Und weil Björn Seib gerade die Hilfe aus Wiesbaden angesprochen hat, will ich vom hessischen Innenministerium wissen, was es da alles gibt. Ich bekomme schnell eine ziemlich lange E-Mail. Hessische Topclubs wie die HSG Wetzlar bekommen demnach zum Beispiel ein zinsloses Darlehen bis zu 500.000 Euro. 10 Jahre Laufzeit, die ersten 3 tilgungsfrei. Das sei bundesweit einmalig, heißt es aus dem Ministerium. Und auch für die kleinen Sportvereine aus der Nachbarschaft gibt es ein 7 Millionen Euro Soforthilfeprogramm. Bis zu 10.000 Euro können Vereine beantragen und über 400 haben das bislang gemacht. Das sind gar nicht so viele, wenn man bedenkt, dass es alleine in Hessen über 7.600 Vereine gibt. Alles in allem scheinen die bislang also ganz gut durch die Krise zu kommen. Warum das so ist, kann mir vielleicht der Clubmanager des SC 1880 in Frankfurt erklären. Hockey, Rugby und Tennis wird hier gespielt. Und als ich am knallheißen Nachmittag auf das Clubgelände komme, wirkt alles noch idyllisch. 2 Rasensprenger wässern den Hockeyplatz. In einiger Entfernung fährt jemand auf einem Rasenmäher über das Rugbyfeld. Es riecht nach frisch gemähtem Gras. Ein Handwerker bastelt an einer kleinen weiß gestrichenen Tennishütte neben den Sandplätzen.
Wir stehen hier gerade unter so einem kleinen Pavillon direkt vor den Tennisplätzen und da sieht man schon, die sind auch schon wieder ganz gut gefüllt. Tennis ist jetzt auch keine Kontaktsportart, da ist es wahrscheinlich leichter, das jetzt wieder anzubieten, oder?
Genau, Tennis waren noch die ersten, die jetzt im Mai wieder angefangen haben, wie es dann erlaubt war. Wir haben halt da auch dann natürlich gewisse Vorschriften gemacht, wie man auf den Platz gehen muss, dass man Abstand hält, dass man sich nicht die Hand schüttelt und solche Geschichten. Aber das hat sich mittlerweile ja alles relativ entspannt. Am Anfang waren da wirklich viele Regeln zu beachten. Und jetzt, je mehr diese Lockerungen auch kamen, konnten dann auch die anderen Sportarten wieder mehr in den Sportbetrieb gehen und dann auch entsprechend die Trainingsformen so anpassen, dass sie dann jetzt auch wieder normal spielen. Ja.
Wie war das in der Zeit, als dicht gemacht wurde? Hatten die Mitglieder dafür Verständnis? Wie ist es mit Rückerstattung? Man konnte jetzt nun mal nicht spielen. Wir hatten einen bombigen Frühling, tolles Sommerwetter. Normal hätte man auf die Plätze gekonnt. Wie war da die Lage? Also das betrifft sie ja auch finanziell.
Ja gut, dadurch, dass es seitens von der Regierung so beschlossen wurde, war ja klar, dass wir da keine Wahl haben, dass wir das machen müssen. Und insofern war da jetzt das wurde das gar nicht in Frage gestellt seitens der Mitglieder. Einige haben sich sogar sehr solidarisch dann auch gezeigt und gesagt, okay, ich stehe meinem Verein auch in so einer schwierigen Zeit dann beiseite und unterstütze ihn noch mit einer zusätzlichen Spende. Und Rückforderungen gab es eher selten. Also es waren die Ausnahmen und die konnte man auch relativ gut moderieren. Also wir haben natürlich für Kurse, die nicht stattgefunden haben, haben wir natürlich Beträge erstattet. Aber auch da gab es welche, okay, die haben gesagt, okay, ich möchte das Geld gar nicht zurückhaben, ich buche das bitte einfach als eine Spende um. Das würde auch gehen.
Rückforderungen sind ja auch eigentlich gar nicht möglich, weil man ist ja Mitglied im Verein oder anders jetzt als im Fitnessstudio zum Beispiel.
Genau, ja, gemeinnützige Vereine sind eigentlich so aufgestellt, dass sie ihren Mitgliedsbeitrag erheben im Bezug auf eine Satzung. Und bei uns ist halt eben der Satzungszweck, dass wir den Sport fördern. Und da kann man dann nicht im Nachhinein sagen, ja, okay, ich möchte meinen Beitrag zurück. Man zahlt letzten Endes seinen Mitgliedsbeitrag dafür, dass man Mitglied ist. Und das ist man auch in Zeiten, in denen der Club geschlossen ist. Ja, also das ist, kommt ja nicht so häufig vor, aber das war ja letzten Endes auch nicht von uns zu verantworten. Von daher ist die Rechtslage eine andere, wenn man in einem Fitnessstudio ist, wo man dann wirklich auch eine Gegenleistung erwarten kann. Bei einem gemeinnützigen Verein ist die Sachlage eben eine andere. Ja.
Trotzdem, wir hatten diesen tollen Frühling und ich kann mir vorstellen, dass der Frühling eigentlich die Zeit ist, wo die meisten Leute in Sportvereinen eintreten, um dann eben gleich loszulegen, den Sommer über Sport zu machen. Diese Anmeldesaison ist dieses Jahr dann durch Corona ausgefallen. Inwiefern betrifft Sie das?
Ja, es war natürlich schon, gerade so die Monate April, Mai sind immer sehr wichtig oder beziehungsweise immer, da gibt es immer sehr viele Neuanmeldungen, das ist klar, weil dann auch immer, gerade beim Hockey zum Beispiel, beginnt dann gerade so der Jahrgangswechsel, da gehen dann viele Jugendliche in die nächste höhere Stufe und in die nächste Altersklasse und da gibt es dann häufig auch Kinder, die dann neu einsteigen und dann wird dann neu angemeldet und auch beim Tennis beginnt eigentlich die Saison im April. Auch da ist das normalerweise so, dass wir da viele Neuanmeldungen haben und die sind natürlich jetzt erstmal ausgeblieben, aber wir konnten das jetzt schon im restlichen Mai und Juni schon ein bisschen auffangen, also da ist schon noch ein bisschen was passiert, aber letztlich ist es nicht so vergleichbar wie im letzten Jahr. Also wir haben da schon gemerkt, dass es da nicht mehr diese Euphorie gab, die wurde einfach durch die Corona-Zeit ein bisschen abgefangen. Ja.
Sagt Clubmanager Rüdiger Lösel. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Prognosen, wonach Sportvereine in Deutschland durch Corona bis Jahresende etwa 10% ihrer Mitglieder verlieren könnten. Beim Hessischen Landessportbund will man solche Zahlen noch nicht bestätigen. Ich treffe den Hauptgeschäftsführer Andreas Klages vor der Geschäftsstelle im Frankfurter Stadtwald, direkt neben dem Waldstadion. Er erzählt mir, dass der Sportbund gerade eine eigene Umfrage bei den Vereinen gestartet hat, um zu schauen, wie der Breitensport in Hessen durch die Krise kommt.
Die Umfrageergebnisse liegen noch nicht vor. Wir sammeln im Moment noch die Daten. Das werden wir erst so Ende Juli, Anfang August wahrscheinlich berichterstattungsfähig sein. Aus dem, was wir sonst so hören, ergibt sich schon ein gemischtes Bild. Die Sportvereine in Hessen zwischen Bensheim und Bad Karlshafen sind zwar sehr robust und auch ein starkes Stück Hessen, aber die Umsetzung der Corona-Auflagen, der Wiedereinstieg, fällt unterschiedlich aus. Das hängt vor allem ab von der Sportart. Es gibt Sportarten, die tun sich mit den Auflagen etwas leichter, wie zum Beispiel Tennis oder Reiten. Es gibt andere Sportarten, die sind weiterhin noch sehr stark von den Auflagen eingeschränkt, insbesondere die Mannschafts-, die Hallensportarten, Handball, Fußball und andere. Also da ist es naturgemäß sehr unterschiedlich. Es gibt auch regionale Unterschiede. Viele unserer Sportvereine sind natürlich auf die Nutzung kommunaler Sporthallen angewiesen. Die Kommunen stellen den Vereinen die kommunale eigenen Hallen in sehr unterschiedlicher Art und Weise zur Verfügung. Viele Kommunen tun das schon seit einiger Zeit. Dafür sind wir auch sehr dankbar für die Unterstützung durch die kommunalen Kollegen. Es gibt aber auch noch eine Reihe von Kommunen, die ihre Hallen unverändert nicht am Netz haben. Da hoffen wir auf positive Entwicklungen in der nahen Zukunft.
Wenn Sie jetzt, wir haben Mitte, na Ende Juni schon eigentlich ein erstes Fazit dieser Corona-Krise ziehen können für die Vereine, wie würde das ausfallen?
Ja, also ich denke, für die größte Gruppe der hessischen Sportvereine ist sicher Alarmstimmung nicht am Platz. Gleichwohl sind wir doch ein bisschen in Sorge. Und wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch, ist die Kernfrage, wie lange hält die Pandemie an und wie stark werden die Einschränkungen auch nach den Sommerferien sein. Davon hängt doch sehr, sehr viel ab. Wir haben ein robustes Vereinssystem in Hessen, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. Je größer Vereine sind, je wirtschaftlich aktiver Vereine sind, je mehr haben sie auch auch Probleme der Kunden, der Mitgliederbindung und auch im wirtschaftlichen Bereich. Je sozusagen klassischer, wenn Sie so wollen, Sportvereine sind, umso sozusagen beruhigter ist noch die Situation. Da schauen wir mit einer Mischung aus Zuversicht und Sorge auf den Zeitraum nach den Sommerferien.
HR Info Wirtschaft.
Also keine Alarmstimmung bei den Vereinen. Noch nicht. Ein bisschen anders sieht die Sache bei den hessischen Topathleten aus. Radler, Läufer, Turner, Schwimmer, die gerade jetzt so langsam eigentlich die Koffer für die Olympischen Spiele in Tokio gepackt hätten, wenn das Virus nicht gekommen wäre. In der Vorbereitung für die Sendung habe ich mit mehreren Athleten gesprochen, die mir erzählt haben, was das bedeutet. Für einige sollte Tokio der Karrierehöhepunkt sein. Danach dann Beruf, Karriere, Familie. Und jetzt die Frage, ob es das wert ist, noch ein Jahr Leistungssport dran zu hängen. Ein Interview zu genau der Frage wollte mir leider niemand geben, aber auch der Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund, Dirk Schimmelpfennig, kennt natürlich seine Athleten.
Ja, also es sind natürlich einige Athleten, die Spiele in Tokio der Abschluss ihrer internationalen Karriere sein sollten. Ich höre von den Athleten, dass die meisten, der überwiegende Teil, ein Jahr dranhängt und jetzt eben das Ziel Tokio 2020 zum Ziel Tokio 2021 machen. Das hat natürlich auch Folgen, Konsequenzen für ihre Karriereplanung, für die duale Karriere auch. Einige müssen dann tatsächlich noch ein Jahr länger im Leistungssport bleiben, als sie das ursprünglich geplant haben.
Jetzt malen wir den Teufel nicht an die Wand, aber man hat ja gerade so das Gefühl, wir dachten alle, jetzt geht es langsam mal zu Ende mit der Pandemie und jetzt ploppen doch überall wieder Hotspots auf. Die Virologen überlegen schon von dieser zweiten Welle oder warnen vor dieser zweiten Welle. Bereiten Sie sich auf die Möglichkeit vor, dass es vielleicht auch 2021 nichts werden könnte oder wie hart würde das?
Wenn die Spiele in Tokio nicht stattfänden, hätte das natürlich schon gravierende Folgen. Also einmal für die Athleten, wenn dann eben in einem Olympiazyklus mit einem Ziel, auf das man in diesem Zyklus, also in den 4, jetzt 5 Jahren gezielt hingearbeitet hat, aber eigentlich schon viel, viel länger. Wenn dann eben eine solche Olympische Spiele genommen werden als Leistungssportler, ist das natürlich ein unfassbarer Verlust. Das gleiche gilt für Trainer, Sportdirektoren und die Verantwortlichen der Spitzenverbände auch. Das hat natürlich auch einen Wirtschaftsfaktor, der dort mit einspielt, weil natürlich im Sport, über die Verträge, die man mit Sponsoren hat, sowohl auf der Seite des IOC als auch auf der Seite des deutschen Sports, die Partner unserer Sportmarketinggesellschaft, als auch Sponsorpartner der Athleten und Spitzenverbände direkt. All diese Leistungen sind natürlich auch auf die Olympischen Spiele ausgerichtet und das hätte natürlich schon in dem Bereich für die Beteiligten wirtschaftliche Konsequenzen, wenn die Spiele nicht nur verschoben, sondern gar nicht ausgetragen werden könnten.
Sie haben die Sponsoren gerade angesprochen, das wollte ich auch noch fragen. Wie war da die Reaktion auf die Verschiebung? Sind die da alle mitgezogen und haben gesagt, dann machen wir es halt wie geplant nicht 20, sondern 21? Also da gab es doch, wie ich dir gesagt habe, dann springen wir erstmal wieder ab und gucken mal in 6 Monaten, ob wir wieder aufspringen.
Wir haben ja jetzt in dieser Corona-Krise gelernt, miteinander die Krise zu bewältigen. Und deshalb sind auch die Sponsoren wirklich so, dass sie uns weiter hinter uns stehen, uns weiterhin unterstützen, aber natürlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das heißt, auch für die Sponsoren ist es so, dass die Lage je nachdem wirtschaftlich nicht so einfach ist. Und in dem Rahmen dieser Möglichkeit muss man eben sehen. Auch hier sind wir jetzt zu einem Zeitpunkt, wo sich eben auch entscheidet, wie geht die Entwicklung weiter? Also welche Verluste haben wir im wirtschaftlichen Bereich bis hierhin? Und wie gestalten sich die nächsten Wochen und Monate? Auf der Grundlage sieht es wirklich gut aus. Also ich finde, dass Partnerschaftlichkeit sich jetzt in der Corona-Krise an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Land gezeigt hat und auch an dieser Stelle.
Wobei man ja behauptet, beim Geld hört Freundschaft und Partnerlichkeit manchmal auf. Also wenn Sie ein Fazit ziehen müssten bisher, würden Sie sagen, also die finanziellen Einbußen bei dem ganzen Projekt halten sich, was Sponsorenseite angeht, momentan sehr in Grenzen.
So rum würde ich das nicht ausdrücken, weil wir überhaupt noch gar keine Berechnung in der Richtung heute anstellen konnten, weil wir einfach auch abwarten müssen, wie jetzt die Entwicklung insgesamt sind. Sie haben mich danach gefragt, wie sich die Sponsoren verhalten, partnerschaftlich.
Und genauer will oder kann mir das Dirk Schimmelpfennig dann auch nicht mehr sagen. Aber ganz klar, Spitzensport ist immer auch ein Geschäft. Und nachdem ich viel mit Managern und Vorständen über Sportler gesprochen habe, kann ich jetzt zum Schluss der Sendung zum Glück noch mit einem Sportler darüber reden. mit einem ziemlich erfolgreichen sogar. Marcel Nguyen ist Deutschlands Top-Turner, zweimal Silber bei den Olympischen Spielen in London, dreimal Europameister. Und jetzt gerade wegen einer Schulterverletzung außer Gefecht. Ich treffe ihn in einem Frankfurter Hotel, wo er am Abend einen Schaukampf der Turner im Internet kommentieren wird. Herr Nguyen, ich habe auf Ihrer Homepage mal unter Terminen nachgeschaut. Da steht momentan nur No Upcoming Events. Ist das wegen Ihrer Schulter noch oder auch Corona geschuldet?
Ja, beides so mehr oder weniger. Also jetzt ist halt für mich sowieso nach meiner Schulter-OP erstmal Reha angesagt gewesen und eigentlich der Fokus da auf Olympia ausgelegt, dass ich bis zu dem Zeitpunkt wieder fit werde zu den Olympia-Qualis, zu den internen. Gut, jetzt ist alles abgesagt worden, erstmal verschoben auf nächstes Jahr. Und ja, für mich jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Jetzt kann ich meiner Schulter ein bisschen mehr Zeit geben, muss nicht direkt wieder die Sachen machen, die mir ja die Verletzung sozusagen eingebrockt haben. Deswegen ist es ganz okay bei mir gerade.
Andere Sportler, für die bedeutet das natürlich jetzt noch irgendwie ein Jahr dranhängen. Für viele sollte es vielleicht der krönende Abschluss einer Karriere sein. Können Sie da auch ja die Schwierigkeiten nachempfinden, dass manche jetzt vor der Entscheidung stehen, hänge ich noch ein Jahr Leistungssport dran oder gehe ich jetzt in den Beruf? Hat ja auch finanzielle Konsequenzen.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, sowas bringt immer einiges mit sich. Manche gewinnen, manche verlieren in solchen Situationen. Ein guter Freund von mir, der Frank Stäbler, ist Europameister und was weiß ich, hat dreifacher Weltmeister im Ring, dieses Jahr Europameister geworden. Und für den wäre es auch, der hat gesagt, er müsste nach den Spielen seine Karriere beenden. Jetzt muss er ein ganzes Jahr hinten dran hängen. Der hat schon alle seine ganze Zukunft geplant gehabt, wie es danach weitergeht. Natürlich, das ist schwierig für viele, kann ich auch verstehen, auch definitiv, ja.
Wie wichtig sind solche Großveranstaltungen, Olympia natürlich, aber auch andere Weltmeisterschaften, Europameisterschaften für Sportler wie Sie? Spielen da Preisgelder eine Rolle oder Sponsoren sind wahrscheinlich fast wichtiger?
Ja klar, also gerade Olympische Spiele, das ist natürlich das Highlight für jeden Amateursportler, sag ich mal. Und die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, das sind die Hauptsachen, wo man quasi mal schaffen kann, irgendwie in die Medien zu kommen oder zu punkten, ja. Und da hängen natürlich auch Sponsoren dran, ist ganz klar. In so einem Jahr wie jetzt, da kann man halt nicht viel verkaufen, sage ich mal, von sich. Man wird nirgends gezeigt, es gibt wenig Aufmerksamkeit für solche Randsportarten. Von daher sind solche Veranstaltungen natürlich extrem wichtig.
Sie sind lange dabei, kennen sicherlich das Geschäft auch innen auswendig. Wie ist das jetzt? Werden die Sponsoren da schon mal unruhig, drängeln die dann, wenn man mal einen großen Wettkampf verpasst und machen dann schon deutlich, also beim nächsten wäre es schön, wenn du wieder mal im Rampenlicht stehst. Wie ist das?
Ja, also ich habe eigentlich großes Glück mit meinen Partnern, die machen mir da eigentlich niemand wirklich Druck. Ein Partner konnte jetzt die Partnerschaft nicht verlängern wegen der Corona-Sache, weil die selber nicht wussten, wie es wirtschaftlich weitergeht. Auch verständlich natürlich. Aber im Großen und Ganzen habe ich da auch schon immer ganz gute Pakete mit denen gemacht, wo auch jetzt nicht nur auf die Wettkämpfe ankommt, sondern vielleicht auch ein paar andere Sachen, ein paar Social-Media-Sachen oder sowas. Und von daher läuft es trotzdem ganz gut.
Was hören Sie von Kollegen? Ich meine, Sie gehören ja zu den Aushängeschildern, sind einer der erfolgreichsten Turner. Wie geht's anderen Kollegen? Haben die da vielleicht mehr dran zu knabbern, wenn jetzt die Sponsoren zweimal den Euro umdrehen?
Ja, bei vielen geht es nicht nur um die Sponsoren, sondern auch um die Preisgelder. Es gibt gerade jetzt Ende des Jahres sind immer Wettkämpfe, wo es viel Preisgeld gibt, wo ja, zum Beispiel den Swiss Cup, da kann man auch einiges an Geld gewinnen oder verschiedene andere Turniere. Da fällt natürlich schon ein bisschen was weg.
Sie kommentieren heute hier den Turn-Team-Battle, der wird im Internet übertragen. Können Sie kurz beschreiben, was es damit auf sich hat?
Ja, also ich denke, das ist einfach so entstanden, damit man mal wieder eine kleine Motivation hat, sich auf irgendwas vorzubereiten. Das ist ein Battle zwischen verschiedenen Stützpunkten. Wir haben ja in Deutschland mehrere Olympiastützpunkte, zum Beispiel Stuttgart, Berlin, Hannover und sowas. Und das ist eigentlich was Spielerisches, mehr Spaß, ein bisschen bei der Sache, ein kleiner Wettkampf. Und wurden im Vorfeld verschiedene Disziplinen ausgesucht, in dem quasi jeder Stützpunkt einen schickt, der gegen den anderen antritt und dann wird am Ende zusammengerechnet.
Aber auch ein bisschen sich zeigen, ein bisschen PR in eigener Sache ist wahrscheinlich auch dabei, oder?
Natürlich, klar, man kann jetzt mal wieder ja, seinen Followern in den Social-Media-Netzwerken zeigen, ja, wir sind noch da, jetzt gibt's mal wieder was, wo ihr uns sehen könnt. Von daher ist es auf jeden Fall eine coole Sache.
Und dann muss er auch los, den Turn-Team-Battle kommentieren. Und für die nächsten Stunden geht's dann tatsächlich mal nicht ums Geld, sondern nur darum, wer am Reck die meisten Katschew-Grätschen oder Riesenfelgen hinbekommt.
Habe ich nicht wirklich mitgezählt, aber viele.
9?
Sind wir schon bei 10?
Ja. Und das war HR Info Wirtschaft. Zum Nachhören gibt's die Sendung wie immer natürlich auf allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek.